Österreich ist nicht ganz dicht. Genau genommen sind es unsere Wände, Fenster, Türen und Dächer, die nicht ganz dicht sind. Jetzt bis zu 14.000 Euro Sanierungsbonus holen und dauerhaft Energiekosten senken. Mehr auf sanierungsbonus.at.
Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und nach einer etwa einmonatigen Sommerpause geht es bei uns wieder los. Der erste Gast der neuen Saison sozusagen ist ein ehemaliger Spieler der Black Wings. Ein Wiener, der Linz kennen und lieben gelernt hat. Und nein, wir sprechen ausnahmsweise einmal nicht über die Lukas-Brüder. Herzlich willkommen, Thomas Dechel.
Hallo Markus, hallo liebe Zuseher daheim.
Ich stelle dich unseren Hörern gleich einmal ein bisschen vor. Der heute 30-jährige Thomas Dechel hat zwischen 2013 und 2016 insgesamt 19 Spiele im Kasten der Black Wings bestritten und war nach seiner Karriere vor allem mit dem Nachwuchs betraut. Aktuell ist er Goalie-Trainer des Damen-Nationalteams. Also Goalie-Trainer wäre vielleicht etwas zu kurz gegriffen. Wir haben schon gesprochen, Video-Coach, Goalie-Coach, Assistant-Coach, also das Mädchen für alles quasi im Mädchen-Nationalteam. Wurscht. Wir haben einiges zu besprechen. Ich glaube, das sollte jedem klar sein. Und deshalb die allererste Frage einmal, Thomas, wie geht's dir denn?
Sehr gut. Also ja, so gut wie schon lange nicht mehr. So gesund, fit und meine 10 Monate alte Tochter hält uns als Familie auf Trab.
Das ist würdig und recht, wie es kleine Kinder halt so tun. Ich glaube, wir gehen es chronologisch einmal durch. Begonnen hat deine Karriere in Wien. Du bist aber nur auf einen Einsatz in der Kampfmannschaft der Vienna Capitals gekommen. Wie schwer war es für dich als junger Goalie, den Sprung in eben jene Kampfmannschaft zu schaffen?
Ich glaube, man sieht bis heute, dass die Goalie-Position im österreichischen Eishockey unfassbar schwer ist, da reinzukommen. Es ist der Ali Azoya auf den Punkt gebracht, ja, man muss jungen österreichischen Goalies vertrauen. Andererseits muss man auch Leistung bringen. Und ich war definitiv nicht so weit im Nachwuchs, geschweige denn auch mit 20, 21 da oben Leistung zu bringen. Deswegen hat es einfach gedauert bis 23, 24, bis ich dann noch wirklich in der Kampfmannschaft die Spiele bekommen habe.
Und dann warst du Punkte wert.
Ja.
Also damals hat es noch die Punkteregel gegeben.
Ich sehe mich jetzt selbst nicht als Opfer dieser Punkteregelung, obwohl es natürlich sicher ein Beitrag war. Es war meine beste Saison. Ich habe, glaube ich, 7 von 8 Spielen gewonnen. Das einzige Spiel, was wir damals nicht gewonnen haben, war in Dornbirn, wo wir mit einem Ausländer waren. Ich kann mich nur erinnern, wie wir 2 Tage davor am Freitag nach Graz fahren sind, nur mit dem Oliver Latendres als Ausländer, wo der Bertl glaubt hat, wir kriegen eine 2-stellige Niederlage. Und dann haben wir da 3-1 gewonnen, indem der Gaffer halt 2 Tore geschossen hat und ich nur ein Tor bei 45 Schüssen gekriegt habe. Also es ist auch mit weniger Ausländern möglich, aber über die Saison natürlich brauchst du gute Ausländer.
Ist es jetzt vielleicht ein Fingerzeig, wie die Black Wings jetzt in der vergangenen Saison durch die Saison geschritten sind, dass es auch so funktionieren könnte?
Nein, überhaupt kein Fingerzeig. Also ich glaube, wenn wir jetzt über die heutige Saison und über einen Phil seine erste Saison reden, dann kann man nur den Hut ziehen. Egal mit wem ich heuer gesprochen habe, ob das der Brian ist, ob das der Andy Grizzly ist, ob das der Brooks ist, der Schnitz und Konsorten, jeder Einzelne ist von ihm als Trainer begeistert. Und das war im Jahr davor in der AHL auch schon. Ich habe mit ihm zusammenarbeiten dürfen mit der U20 in der AHL. Das war von wirklich Respekt und Wertschätzung geboten, ihm gegenüber, also den Spielern gegenüber, auch uns, dem Akademie-Trainerstaff. Und ich glaube, das ist ein großer Mitgrund, warum die Mannschaft heuer erfolgreich war, obwohl sie nicht diese großen Eisenspieler hatte, diese herausragenden Spieler, sondern einfach als Team, als Einheit wirklich von A bis Z gekämpft hat.
Weil wir über einen österreichischen Trainer sprechen, das ist doch die Ausnahme in der Liga. Du hast Ali Schmidt angesprochen. Du weißt, wie es unter Rob Daum als österreichischer Backup zu arbeiten ist. Kannst du dich in seine Lage beim VSV reinversetzen?
Ja, es ist ein man muss immer zwei Seiten betrachten. Einerseits natürlich in Ali seine Seite, wo er sagt, er bringt seine Leistung und er will Spiele. Und er hätte meines Erachtens auch wesentlich mehr Spiele bekommen sollen. Und er hat schon gezeigt, dass er Bundesliga-tauglich ist. Andererseits musst du Leistung bringen. Und er hatte jetzt zweimal die Möglichkeit, im Playoff die Leistung zu bringen. Und er hat sie zweimal, er war in Ordnung, aber er war nicht herausragend, sodass er die Villacher zum Triumph gebracht hat. Und als Einser-Goalie in einer internationalen Liga muss man halt auch wirklich so, so gut sein, dass man den Ausländer, beziehungsweise im Endeffekt alle Ausländer, die am Markt sind, rausspielt. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr schwer. Und diese Klasse haben halt in Österreich ganz wenige Torhüter in den letzten 10, 15 Jahren gehabt, die wirklich auch international Fuß gefasst haben. Weil bis an Bernhard Starkbaum in Schweden und der Matthias Lange in Deutschland, der aber einen deutschen Pass hatte, dort nicht als Ausländer galt, haben wir keinen Torhüter, der international irgendwo Fuß fassen konnte. Also ja, ich verstehe ihn, Ali, und die Sichtweise. Ich glaube aber nicht, dass es bei irgendeinem anderen Verein viel besser wird in Österreich.
Gehen wir noch einmal zurück. Wir reden da bei Ali Schmidt, was reden wir da, Einsätze? 25? Weniger? Weniger.
Weniger, viel weniger.
Viel weniger.
Also halt um die 10 Einsätze.
Aber wenn man das
es sind zu so wenige. Es sind definitiv zu
wenige. Woher soll der das Selbstvertrauen nehmen? Ein junger Goalie braucht Matchpraxis, oder? Und wie soll er die bekommen, wenn er in der Eishockey League, wenn er nicht spielt? Vor allem in Partien, wo es um in Wahrheit nichts geht.
Da hast du vollkommen recht. Das ist natürlich dann eine Philosophie-Sache vom Rob Daum, der halt seinen ausländischen Einser-Goalie so viel spielen lassen will wie möglich. Und beziehungsweise der Goalie, der auch sagt, er will so viel spielen wie möglich.
Wir haben bis jetzt eigentlich nur zwei Fragen abgehandelt und also zwei Fragen, die bei mir am Zettel stehen. Wir müssen ein bisschen Tempo machen.
Mach Tempo.
Gehen wir zu deinem ersten und einzigen Einsatz für die Caps. Es ist aus Linzer Sicht schwer, sich nicht daran zu erinnern. Wir schreiben die Playoffs 2011, 2012. Linz ist am Weg zum Meistertitel, muss aber in ein Spiel 7 gegen Wien. Und da offenbart sich bei den Linzern vor heimischem Publikum das gesamte Offensivpotenzial. 2., 4., 9., 28. und 32. Minute, 5:0 für die Black Wings. Einser-Goalie Sebastian Stefanisztin macht Platz für den mir gegenüber sitzenden Thomas Dechel. Aber es geht weiter. 33., 35. und nochmal 35. Minute, 8:0. Es hat dann ein legendäres Insert im TV gegeben.
Martin Pfanner, sei Dank.
Möchtest du das kommentieren?
natürlich möchte ich das kommentieren, dazu bin ich da.
Er hat sich dann auch entschuldigt.
Jetzt sind mehrfach entschuldigt und es ist ein automatisches Insert, also keins, was er betätigen kann. Aber das Lustige ist, durch dieses Insert hat das Ganze ein bisschen einen viralen Schwung genommen, lustigerweise. Und viele haben mich auch gefragt, so wie du vorher, hat dir das eigentlich sehr gestört oder wie unangenehm war das? Und für mich war das wirklich ein mentaler Wendepunkt in der Karriere. Weil im Endeffekt, wenn du draußen stehst, der Worst Case ist, dass deine kommst und genau das passiert. In einem Spiel, wo ganz Österreich zuschaut, Game 7, auswärts. Und die Angst davor, dass sowas passiert, ist ja da.
Wir müssen das Insight kurz erklären. Da ist gestanden 0 Saves, drei Schüsse, drei Gegentore,
0 Saves.
0,0%.
Was so nicht mal stimmte, weil einen Puck habe ich gehalten mit der Stockhand. Also an den Save will ich mich immer erinnern. Aber vollkommen wurscht. Ich bin nachher in der Kabine gesessen, natürlich habe ich mich geärgert, aber ich war glücklicher über den Einsatz und über die Chance und dass ich es gemacht habe, als dass ich traurig war, wie es geändert hat. Und das war für mich wichtig, diese Erkenntnis zu haben, dass es mir einfach ab jetzt wichtiger ist, meinen Beitrag zu machen und dabei zu sein, anstatt nur zuzuschauen und einfach nur daneben zu sitzen. Ich mache lieber Fehler und dieses Spiel hilft mir bis heute. Und sei es, ob es bei den Sportcamps ist, ob es, wenn ich meine Verlobte frage, ob es heiraten soll, völlig wurscht, bei was. Mir ist lieber, dass ich probiere es und es geht schief, als man hat es gar nicht probiert und beißt den Hintern deswegen. Und das hat es mir damals als 19-Jähriger mit dem Insert und mit dem Spiel und dem Drum und Dran dann eigentlich wirklich beigebracht, auf die harte Tour im Leben.
Es ist natürlich, wie du sagst, es ist der Worst Case. Aber was geht einem da am Eis? Ich möchte gleich vom Eis entlassen, aber was geht einem da am Eis? Da ist es Unglauben? Ist
nein,
es
ich,
wie
ich,
im falschen
ich,
Film?
Ich habe nicht viele Szenen, wo ich wirklich weiß, was vor 10 Jahren passiert ist, aber die Szene werde ich nicht vergessen nach dem dritten Tor. Es hat begonnen mit dem Querpass vom Oberkofler am Grabe Meier, dann hat der Justin Keller aus dem, wo keine Chance war, dann hat der Justin Keller ins kurze Kreuzig und dann hat der Ouellette auch noch, und der war ihm haltbar, halb hochstockend an mir vorbei aus einem schlechten Winkel. Und dann stehst du da und ich habe auf die Bank geschaut und ich hatte nur einen Gedanken, bitte wechsel mich nicht aus, lass mich drinnen. Es ist jetzt schon wurscht, das war mein einziger Gedanke, was wirklich schlimm für mich gewesen wäre. Und ja, man dachte, was sollst du machen? Du stehst da drin, du gibst dein Bestes. Ich werde eine andere Szene nicht vergessen. Ich komme rein, wir kriegen das erste Tor nach dem ersten Konter und dann spielen die in unserer Zone und ich will ihm viel Lackos sagen, dass einer Backdoor alleine steht. Und in der Halle waren ja nicht 5.500 Zuschauer, in der Halle waren ja, korrigiere mich, aber mindestens 7.500 Leute. Also bei aller Liebe. Aber ich versuche ihm viel, der steht 2 Meter vor mir, zu sagen, dass da einer Backdoor alleine steht. Und in dem Moment, wo ich das rausschreie, kommt auf halbem Weg meine Stimme zu mir wieder zurück. Und ich habe am ganzen Körper Gänsehaut, wie ich da drin stehe, bei 0,6. Und meine Stimme kommt zu mir, der hört gar nichts, der hat auch nicht reagiert. Also ich habe geschrien aus meiner Seele, der hat nichts reagiert, der Phil. Ich habe nachher gefragt, ich habe den nicht gehört. So, okay, im Nachhinein hat er dann eingeschossen. Aber die Szene zu wissen, das Stadion brennt gerade, diese Hütte brennt, Game 7. Ja, das war eine für mich trotzdem wundervolle Erfahrung.
Hast du zu diesem Zeitpunkt schon in Linz unterschrieben gehabt?
Nein, das kam lustigerweise direkt nachher oder unterschrieben. Das ist ja auch wieder eine lustige Geschichte. Ich war im Gespräch, ob ich nach Linz komme.
Vorher schon?
Nein, danach.
Also alles
nach Spiel 7? Alles nach Spiel 7, kam danach um nach Linz. Ja, ich habe Interesse. Und dann hat es geheißen, nein, wird doch nichts. Und dann hat sich der Linzer Dreier-Goalie damals, Ukrainer oder ich glaube so Russe-Ukrainer, hat 27 Spiele Sperre gekriegt. Sollen 17, sollen 37, auf jeden Fall hat er seinen Schläger in Schiri nachgeworfen, hat ihm am Kopf getroffen und hat deswegen zig Spiele Sperre gekriegt, war nicht mehr einsetzbar und deswegen hat mich damals der U20-Nationaltrainer, ehemaliger U20-Nationaltrainer Dieter Werfring nach Linz gebracht. Und ja, das war eines der wichtigsten Ereignisse für mich in meinem Leben.
Du hast auch im selben Jahr, weil du U20 ansprichst, du hast die U20-WM gespielt.
Genau, da haben wir in Deutschland, in Garmisch-Partenkirchen, haben wir gespielt gegen mit dem 92er-Jahrgang, also mit Romig zum Beispiel, Emilio Romig, mit dem Christoph Sternert, den man vielleicht auch noch kennt als Referee, mit dem Ofner, als Schiedsrichter, also mit Konstantin Komarek, der in Schweden spielt, Unterweger, also war schon ein guter Jahrgang. Sei das als ob Schier ist oder Spieler. Und ja, da haben wir die U20-WM gespielt, waren leider nicht sehr erfolgreich, haben zwei unglückliche Partien gehabt, haben gegen Deutschland einen Vollabschuss gekriegt. Ich habe 2 Szenen vor mir, wo der Tobias Rieder, glaube ich, danach in Arizona gespielt hat, ja, uns einfach die ganze Mannschaft stehen hat lassen, inklusive mir. Und dann gibt es ein Foto, wo er jubelnd abdreht und ich wirklich immer noch im Fußballmodus irgendwo mal dumm fliege. Das wäre auch nicht vergessen. Na, und wir haben es dann im letzten Spiel, haben wir gegen Großbritannien noch den Abstieg verhindert.
Dann sind 19 Spiele für die Black Wings gekommen, in deinen 3 Jahren in Linz. Eines davon im Playoff. Na, fangen wir zuerst anders. Welches Verhältnis hast du nach diesem Spiel 7 zu einem solchen Entscheidungsspiel gehabt?
Ein gutes. Ich wollte einfach nochmal rein. Ich habe gewusst, schlimmer wird es nicht mehr. Punkt, Ende aus. Also ich freue mich, ich habe mich immer auf solche Spiele gefreut. Ich war immer schon einer da, wo man dachte, wenn es wirklich wichtig ist, bin ich da. Ja, beim 0-5 hat es nicht funktioniert, aber zum Glück hat es mich vorbereitet auf was 2, 3, 4 Jahre später passiert ist.
Wir sprechen eben insgesamt 19 Einsätze für die Black Wings, eines davon im Playoff. Und wie es der Zufall will, ebenfalls in einem Spiel 7 gegen Bozen im März 2015. Das habt ihr auch dank dir, muss man sagen, 4-3 gewonnen. Hast du da endgültig mit dem Spiel 7 oder mit einem Spiel 7 Frieden geschlossen?
Ja, aber das habe ich vorher schon gehabt. Ich war nie, wie vorher angesprochen, ich war nie schlecht drauf oder habe einen Unfrieden gehabt. Aber ja, im Nachhinein, wie ich ja gesagt, hat es einen vorbereitet auf das, was nachher kommen ist, weil auf einmal, da war keine Nervosität mehr, da war keine Angst, da war einfach nur ein, ich gehe da jetzt rein und mache meinen Job so gut wie möglich. Wenn es funktioniert, funktioniert es, und wenn nicht, dann soll es so sein, so be it.
Das kannst du jemandem anderen erzählen. Also das ist doch ein Wahnsinn. Nein, es ist, Mike Usas hat sich, also ja, aber man muss,
das war ja vorher schon.
Ja,
war,
erzähl die Geschichte.
Ja, der ist, er hat im Warm-up hat einen Schuss bekommen ins Knie, dann ist er raus. Und da war schon der Gedanke, okay, naja, kann sein. Und da war wirklich, normal, ich war oft nervös, muss ich auch ehrlich sagen. Also es gab zum Beispiel eine Szene auch im Halbfinale gegen Wien danach, wo es 0-3 gestanden ist nach 7 Minuten im Spiel 4 und man dachte, alter Schwede, jetzt Wien ausverkauft. Puh, da ist der Puls in die Höhe gegangen. Aber da ist wirklich, man dachte so, ja, dann ist er. Genieß, wenn so ist, dann genieß, und wenn nicht, dann gib alles für die Mannschaft, was dich braucht. Es geht da nicht um mich, es geht da nicht um, und das ist das Geile am Playoff, und es geht nicht um dich, es geht nicht um den Spieler Thomas Deckel, um den Spieler XY, es geht wirklich um die Mannschaft und ums Weiterkommen. Und ob diese Partie 8-7 gewinnst oder 2-1, ist im Endeffekt völlig wurscht. Und das war auch mein Gedanke, wie ich reinkomme und sage, selbst wenn es da mal klingelt, dann muss ich den nächsten halten. Und den nächsten, ich weiß, wir können gegen Bozen, kann sein, dass wir nur 2 Hitten schießen, vielleicht schießen wir 8. Wir haben die Mannschaft gehabt damals. Deswegen habe ich gewusst, egal was da passiert, ich muss den nächsten Bock halten. Und das war dann ja nach zweieinhalb Minuten sind 3 Tore passiert. Der Uwe ist mit einer Knieblessur raus. Und ja, ich habe mir meine Trinkflaschen geschnappt, mein Handtuch und dachte, los geht's.
Beim Stand von 2-1 für Bozen. Ja. Genau. Muss man dazu sagen, wie gesagt, am Ende meiner Erinnerung nach 4-3.
Völlig richtig.
Genau. Nach der Saison 2016 ging es für dich weiter zum KAC. In die Alps Hockey League vor allem. In der Kampfmannschaft hast du nicht gespielt, aber 25 Einsätze in der Alps Hockey League. Danach hast du deine Karriere beenden müssen, im Alter von nur 25 Jahren. Warum?
Ich habe Patellaspitzensyndrom im Knie gehabt. Also ich habe Knieschmerzen gehabt, die nicht mehr weggegangen sind. Egal wer war es. Und dazu ist dann, also das hatte ich 2-3 Monate von August, September, Oktober. Und im Oktober sind dann auch wirkliche Kopfschmerzen dazugekommen. Also ich habe zwei, drei Wochen das Haus nicht verlassen können. Ich habe mich jetzt nur dreht. Selbst wie ich beim Kindertraining am Eis war, bin ich einmal, kann mich erinnern, ich bin zurück nach Linz gekommen zu meiner damaligen Freundin. Bin mit den Kindern aufs Eis gegangen und dachte, ich brauche jetzt einmal wieder Zeit daheim. Und dann hat es mir am Eis, welche Übung vorgezeigt habe, das Knie ist halbwegs gegangen. Aber ich habe halt nicht in die Endposition vom Goalie gehen können, weil so Eislaufen ging. Und dann hat es mir Mais umgehauen, weil man ist mir schwarz vor Augen geworden. Und nachdem das ja auch 2-3 Monate angehalten hat, habe ich gesagt, so, ich beende das, ich löse eigentlich den Vertrag auf. Also ich habe gar nicht gesagt, ich tue jetzt meine Karriere beenden. Das war das ganz Interessante, jetzt passiert was wahrscheinlich, was du gar nicht weißt. Ich habe den Vertrag mit KAC aufgelöst. Das war das Einzige, was ich gemacht habe. Und 2 Tage später kam ein Artikel in einer Zeitung heraus, und auf einmal stand da, Thomas Deckel, Karriereende, kommt er zurück nach Linz. Weißt du, wer diesen Beitrag verfasst hat?
Keine Ahnung.
Na du. Und ich so, Karriereende, das war noch nicht mal, das war nicht in meinem Kopf. Und ich dachte, okay, ich schaue jetzt, wie es mit mir weitergeht. Also ich habe nur den Vertrag mit dem KC einvernehmlich ja, beendet. Und wollte einfach nur gesund werden. Was danach kommt, war mir wurscht. Und dann habe ich mich eigentlich zum ersten Mal auch mit dem Thema beschäftigt, was machst du danach? Und dann fahrt es halt ein, weil wenn auf einmal Wohnung weg, Auto weg, also Job weg, also Einnahmen weg in Endeffekt, dann Wohnung weg, dann Auto weg. Dann war es auch noch bei mir, ich habe ja noch Geld fürs Essen auch noch gekriegt, also die Verpflegung war ja auch dabei bei mir. Dann sitzt du mal da. Dann warst du mal okay, jetzt hast du gar nichts mehr. Und das ist auch, was ich vielen jungen Spielern mit geben will. Leute, macht's Ausbildung, macht's was nebenbei, weil es kann von heute auf morgen vorbei sein. Und das nächste ist, was ich damals nicht gemerkt habe, was ich im Nachhinein gesehen habe, auch diese Eishockeyspielerkrankheit, die Nase ein bisschen oben zu haben, generell eine Sportlerkrankheit, diese Nase ein bisschen oben zu haben, und dann wirklich ganz tief zu fallen, nämlich auch zu fragen dann, wer bin ich eigentlich, was bin ich wert, wenn ich nicht Eishockeyspieler bin, was kann ich als Mensch, wenn ich, außerhalb von der Eisplatten, also was habe ich sonst für Werte, wie bin ich als Vater, als Freund, als Mensch generell, da war es wirklich ein paar Monate ziemlich düster. Und jetzt gar nicht nur wegen dem Eishockey, sondern weil ich generell hinterfragt habe, wofür habe ich jetzt eigentlich gerade den letzten 20 Jahre gekämpft. Und wirklich gekämpft und wenig genossen. Und ja, das war eine sehr schwere Zeit, aber eines, wo ich jetzt sage, einer der wichtigsten in meinem Leben. Und auch wo ich sehr, sehr dankbar, also ich bin unfassbar dankbar für die Knieverletzung. Und ich bin unfassbar dankbar für diese Zeit und für diese ganzen Fragen, die ich mir damals stellen habe müssen. Weil es mich zu einem ganz anderen, dankbareren, bewussteren Menschen gemacht hat, als was ich davor war.
Man muss, zu meiner Verteidigung, das will ich jetzt noch anbringen, wir haben uns getroffen in Klagenfurt bei einem Auswärtsspiel der Blackwings. Okay. Da hast du tatsächlich, glaube ich, sogar kurz einmal mitgeschrieben im Live-Ticker, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war schon irgendeine Rede von, aber wie ich dann auf Karriereende gekommen bin. Das heißt, ich habe eigentlich deine Karriere beendet.
Jein, also ich habe den Artikel gelesen und ich habe kein Statement gegeben oder irgendwo in die Richtung. Und habe mir gedacht, okay, interessant, wie kommt er da drauf? Ich meine, ich habe gewusst, du hast nicht ganz so, ich brauchte nicht schreiben und dir widersprechen, weil in mir war es, das wird es wahrscheinlich eh sein. Also deswegen, sonst wäre sofort eine Nachricht von mir gekommen, hey, das musst du ausnehmen, das stimmt so nicht. Aber das innere Verlangen kam nicht, deswegen habe ich gemerkt, okay, ja, das ist schon so.
Das heißt, du hoffst eigentlich nur auf ein Comeback in der Eishockey.
Ich hoffe auf vieles in meinem Leben, aber das Kapitel brauche ich wirklich nicht mehr.
Okay, dann haben wir jegliche Zweifel jetzt ausgeräumt. Die Karriere ist offiziell jetzt beendet.
Ja, aber du lachst, Da meine Grizzlies-Trinkflasche steht, das war der Andi Grissl, aber letztens wieder mit unserem Eis und hat versucht, ein paar Tore zum Schießen, ist nachher draufgekommen, hey, so schlecht fängst du ja gar nicht, ein bisschen könntest du ja noch spielen. Sag ich, ja, sowas verlernt man zum Glück nicht. Also das Lustige ist, ich bin ja jetzt weit flexibler, also dehnbarer, ich bin jetzt gefühlsmäßig schneller als vor 5 Jahren als Profi.
Ja, aber was hindert dich dran, wieder einzusteigen?
Naja, ungefähr 7 andere geilere Jobs.
Okay.
Und Familie und Sicherheit und alles, wofür wir jetzt nachher noch reden werden.
Okay. Nur zum Verständnis, die Grizzlies, ja. Hobby-Landesliga-Verein aus Linz, Traun,
ja, Linz. Quasi. Traun darf nicht erwähnen. Linz.
Ich habe mir nicht gesehen,
auf Traun ist der Erzfeind. Hier Traun ist der große Gegner von den Grizzlies Linz über Jahre gewesen. Okay. Natürlich jetzt in Linz war es über die letzten Jahre der Stadtderby gegen die Oldies.
Okay.
Wo zum Beispiel auch der Michi Meier oder der Philipp Bilsch jahrelang gespielt haben. Ja. Das sind so die Gegner von den Grizzlies.
Alles klar. Haben wir ein bisschen Eishockey Unterhaus auch beleuchtet. Genau. Du bist dort übrigens nicht nur Goalie, sondern auch Trainer.
Ich bin ganz selten Goalie. Also ich habe in den 5 Jahren, wo ich jetzt da bin, war ich 2-mal im Tor.
Wirklich?
Also ja, ich war einmal am Feld, ein Spiel, ein Tor in Gmunden, weil wir nur 9 Leute waren. Und das ist meine Spielerkarriere, der oberste Landesliga. Und ich war 2-mal im Tor, einmal gegen die Oldies. Da haben wir das Hinspiel 13-2 verloren. Und dann habe ich gesagt zum Kevin, und gesagt, beim nächsten Mal stelle ich mir da eine, weil das möchte ich mir nicht nochmal anschauen. Er hat nichts dafür können, wir waren einfach cool unterlegen. Und dann haben wir das Rückspiel 3-2 gewonnen. Da waren es sehr unglücklich, die Oldies. Das war, glaube ich, der allererste Sieg von den Grizzlies jemals gegen die wirklich gute Hobbytruppen. Und heuer im Halbfinale haben wir das erste Spiel im Halbfinale verloren. Gegen Salzburg 11-1 und da haben wir ins zweite Spiel reingestellt und dann haben wir, unglücklich ist jetzt relativ, waren es besser, aber dann haben wir unglücklich mit einem Penalty 2-1 verloren.
Diese Geschichte kenne ich, weil du bist Du hast mir das im Auto nach Graz
erzählt. Ja, das stimmt. Ja.
Genau. Du warst ja mit uns im Einsatz beim Auswärts-Live-Ticker in den Pre-Playoffs in Graz.
Wo viele schon dachten, das letzte Saisonspiel.
So ist es. Mhm. Genau, es hätte das letzte Saisonspiel sein können. War es aber Gott sei Dank dann nicht. Genau, so. Vom Eishockey-Unterhaus machen wir ein kurzes auflockerndes Break. Im zweiten Teil geht es, wie schon erwähnt, um die sportliche und private Gegenwart. Wie wäre es, wenn wir auflockern mit einem kleinen Wordrap und einem Entweder-Oder? Du vervollständigst einfach meine Sätze.
Natürlich.
Eklar, du bist ja ein alter Freund dieses Podcasts, muss man sagen. Der schlimmste Spitzname, der mir jemals gegeben wurde, ist?
Ali oder Türki, weil ich das R so rolle. Ja, ich habe als Jugendliche dieses R richtig gerollt, vor allem wenn ich wienerisch um und um rede mit meiner.
Also aber
wenn,
das ist eine ureigenste Eigenschaft vom Wiener Dialekt,
oder? Ja, aber ich habe es extrem und da war irgendein Trainer, der mich mit einem Mal Ali und einer Türke genannt hat, sogar mein Vater mal. Mein Vater hat nie was gesagt, also okay, aber da ist er zum Trainer gegangen und gesagt, Junge, das geht nicht mehr.
Etwas, das immer in meinem Kühlschrank gebunkert sein muss.
Orangensaft, weil das trinke ich immer in der Früh.
Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind?
Playspots, das sind so
für Training Leute, für Jugendliche.
Training, nein, Lichter, genau. Training für Jugendliche, die verwenden die sicher 1,5 Stunden am Tag.
Da muss man drauf treten,
oder wo
das Licht aufgeht.
Genau, wo das Licht aufgeht. Genau. Das verwende ich derzeit als Lehrer sehr viel. Ja, sämtliche, also Livescore, Flashscore, weil ich Eishockey-WM, Fußball, Handball, Basketball, NFL. Ich bin ein Sportfreak, also das kann meine Frau bestätigen. Ich schaue auf diesem App wahrscheinlich, habe ich sicher jeden Tag eine Dreiviertelstunde. Und leider sicher auch Instagram, viel zu viel. Habe ich hier sogar jetzt gelöscht am Wochenende, weil ich mache jetzt einmal eine gewisse Zeit Social Media Detox für mich.
Nicht schlecht. Wir werden die trotzdem markieren. Wenn wir den Podcast rausbringen.
Muss man sagen, wann es das macht, weil der Account ist deaktiviert. Da wirst du mir nicht finden.
Wirklich?
Glaube ich zumindest. Wenn es funktioniert hat. Wenn nicht, ich habe zumindest die App gelöscht.
Ja, gute Frage dahingehend auch, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich?
Ein Löwe. Na, wir machen manchmal so eine Meditation, wo du quasi im Wald als Tier herumirrst. Und da kommt bei mir immer ein Löwe und ich weiß nicht warum, aber das versetze ich mich dann hinein.
Warum kein Grizzly?
Das ist eine gute Frage.
Eine berechtigte Frage vor allem.
Bär, ein Böser. Was ist zu böse?
Zu böse?
Ja.
Sind die Bruins böse?
Ja.
Oh. Oh, ja. Jetzt sind wir keine Freunde mehr. Etwas, das sich an mir ändern würde, ist...
Was ich an mir ändert, ist der Social Media Konsum sofort. Also wenn ich was automatisch abstellen könnte, wäre es erstens das und zweitens das.
Wenn ich nicht im Eishockey gelandet wäre, wäre ich heute
Sportlehrer.
Das, was du tatsächlich
bist. Ja, ich war als Kinder schon, also als Jugendlicher schon Tennistrainer. Alles das, was ich als Jugendlicher gemacht habe, was immer Plan B war, mache ich jetzt eigentlich auf sehr breiter Basis.
Das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war?
Game 7 gegen Bozen.
Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass?
Dass er mehr Spaß haben soll, mehr Leichtigkeit, mehr Freude am Tun, nicht so viel über die Dinge nachdenken, ausprobieren, Fehler machen, lernen. Wirklich lernen, auch nachdenken über die Fehler, aber trotzdem abhacken und mit dem Lächeln durchgehen. Es, meines Erachtens kommt es im Leben, wie es kommen soll.
Dann hätte ich noch ein paar Entscheidungsfragen. Ja. Bist du mehr der Typ Schnitzel oder Schweinsbraten?
Schweinsbraten wegen die Knödel.
Die habe ich jetzt Mittag gehabt, tatsächlich.
Boah, wir haben es gestern gehabt.
Kochen oder bestellen?
Kochen lassen von der Irene, meiner Frau.
Bier oder Wein?
Aperol.
Also weder noch?
Weder noch, nein.
Okay. Heimwerker oder zweifacher Linkshänder?
Vierfacher Linkshänder. Unglaublich. Also, ich muss bei jedem Griff nicht schauen, dass ich nicht weh tue. Also, ja.
Kino oder Netflix?
Kino.
Fußball oder Skifahren?
Tennis. Ich
Fußball beides, oder Skifahren?
Ja. Jetzt sage ich einfach Fußball, weil wir in der Linz gerade vielleicht nächstes Jahr zwei Fußball-Erstligisten haben, sage ich Fußball.
Okay. Dann machen wir das einfach Eishockey oder Tennis?
Eishockey.
Linz oder Wien?
Geschlecht. Boah. Linz, weil da ist meine Tochter.
Das loben wir uns so in der Form. Ich hätte da nämlich einen anderen Satz, falls du dich anders entschieden hättest, hätte ich auch schon vorbereitet.
Was hast du vorbereitet?
Der Antrag auf Abschiebung in die Bundeshauptstadt ist soeben rausgegangen.
Ja, muss man aufpassen, was man sagt.
Ja, muss man, das ist, weißt du. Du bist ins Trainerwesen gewechselt und vor allem Kinder und der Nachwuchs hat es dir angetan. Warum?
Wegen der Freude und dem Lächeln.
Jetzt ist die Nachwuchsarbeit, vor allem für Trainer, ist in, sagen wir mal, seit der Pandemie ist nicht das einfachste Projekt. Inwieweit hat die Pandemie das Ganze natürlich nicht verbessert, aber beeinflusst?
Ja, meines Erachtens hat es wirklich drastisch verschlimmert. Also jetzt, man sieht es einfach wirklich an der Menge an den Kindern, die teilweise keinen Ball mehr fangen können, die keine Vorwärtsrolle können, kein Rad, die Übergewicht haben. Geschweige, da reden wir jetzt noch gar nicht davon, dass das Wagner Jahrig voll ist mit Jugendlichen und Kindern, sondern wirklich basic der Durchschnitt einfach wirklich unsportlicher geworden ist. Und ich glaube, dass das auch auf die soziale Komponente dann überschlägt. Und es ja, dem eigentlich, das ist das Einzige, was ich wirklich kritisiere und dann an dem ganzen Corona-Verlauf, dass wir so viel auf ungefähr 17.000 Impfkampagnen hatten. Aber wir hatten keine einzige Beweg dich, trink Wasser und ernähr dich gesund Kampagne. Also das, was eigentlich das Allerwichtigste, was brauchst, ist einmal, dass du genug Wasser trinkst, dass du gescheit isst, nicht nur Fastfood und Chips und Co. und dass du dich bewegst, dass du laufen gehst, dass du in die Kraftkammer gehst, dass die Kinder gefordert werden, in Vereinen zu spielen zu müssen. Und das ist völlig wurscht, ob das Handball, Faustball, Fußball, Tennis, Squash, Badminton, schieß mich tot ist. Es geht darum, dass Kinder in einem Verein mit anderen Kindern, wo sie sozial interagieren müssen, wo sie Freunde finden, wo sie eine Competition haben, die sie später im Leben auch haben, sich bewegen und eine Freude an der Bewegung finden.
Stichwort Social Media, Stichwort Smartphone. Ja. Ist dieser Trend, den die Corona-Pandemie natürlich intensiviert hat, ja. Ist der nicht schon viel älter, dieser Trend? Weil eigentlich mit den Smartphones rennt ja oder verbringen die Jugendlichen ja schon sehr, sehr viel Zeit vor dem Bildschirm.
Und desto wichtiger ist es eben, einerseits natürlich die Kontrolle dieser Bildschirmzeit zu haben, als Elternteil. Also ich weiß, wenn man sich redet als Vater von einem 13-Jährigen und 10-Jährigen, wobei, glaube ich, die Jungs, meine Jungs, das unfassbar gut meistern und auch nicht zu viel oben sind. Und andererseits heißt es aber auch als Elternteil, die Kinder immer wieder aufzufordern, rauszugehen, zu spielen, aber auch ins Training zu fahren, in Vereine zu bringen, dass sie eben nicht daheim sitzen und auf Social Media 4 Stunden am Tag aktiv sind, was teilweise Kinder wirklich, wenn ich mit Kindern rede, was machst du heute noch nach der Schule? Ja, daheim sitzen und PlayStation spielen und auf Instagram und auf TikTok sein. Ich sage, ja, das und da sind die Eltern gefragt, wirklich. Das ist harte Arbeit. So ehrlich müssen wir uns sein als Elternteil.
Dass man Kinder zum Sport bringt, das hast du dir auch mit einem von dir gegründeten Verein zum Ziel gemacht. Das Ganze heißt Kids Meet Sports. Und damit bringst du in regelmäßigen Sommercamps, bringst du Kindern den Sport näher. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Also die Idee war, so wie alles, was irgendwie gut funktioniert, lustig. Meine zwei Jungs hatten im ersten Jahr, zweiten Jahr nach dem Karriereende, im ersten Jahr viel zu viel Energie. Und die haben im Sommer nur mehr Blödsinn gemacht und sich gegenseitig droschen und ja, das Haus verwüstet, den Garten verwüstet und irgendwann haben wir gesagt, so, die müssen jetzt eine Woche mal irgendwo nur raus und sich so verausgaben, dass sie nicht mehr können. Dann haben wir gesagt, passt, tun jetzt die fünf, sucht euch ein paar Freunde, ich gehe mit euch am Tennisplatz, wir machen eine Woche Tenniscamp. Ich habe meine zwei besten Freunde eingeladen, der eine ist Schwimmstaatsmeister, die andere ist Tennistrainerin und ich. dann waren wir auf der Anlage da, der Maske auf, und dann hat mir mein bester Freund gefragt, ja, was mache ich jetzt da, Schwimmtrainer, ich kann nicht Tennis spielen. Sag ich, ja, dann, du kannst, er ist Spitzen-Beachvolleyballer, er ist Basketball, kann er gut, er kann Tischtennis spielen. Sag so, du machst die Randsportarten, die Bernadette und ich machen Tennis. Und das hat sich dann so ergeben, dass wir mehr Randsportarten gemacht haben als Tennis. Und weil die Kinder wollten immer was anderes ausprobieren. Also die wollten vom Beachvolleyball zum Tennisplatz, dann wollten sie Fußball spielen, dann wollten sie Basketball spielen. Und wir haben halt alles gesagt, hey, ihr sagt es an, wir schauen mal, dass wir einer Meinung sind, wir machen es als Gruppe, 7 Kinder. Und dann haben wir gerade gesagt, das machen wir nächstes Jahr wieder. Passt.
Sie wünschen, wir spielen.
Und dann kamen, auf Novers gab, also da war kein Verein, da war auch keine Einnahmenausgaben, da war kein Sinn und Zweck, da wollten wir einfach nur unsere Kinder bewegen. Und die besten Freunde. Und auf einmal gab es dann 10 Anmeldungen im März nächsten Jahres. Und die haben mich gefragt, wo kann man sich anmelden? Ich so, na, nirgends, du sagst mal, dass du dabei bist. Ja, was kriegst du denn? Naja, so halt, dass wir das irgendwie abdecken. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und haben gesagt, hey, okay, da ist anscheinend der Bedarf. Dann haben wir eine Webseite auf Wix erstellt. Kannst du dir vorstellen, wie gut ich eine Webseite erstelle? So hat die ausgeschaut bis vor 2 Monaten.
Sie war nicht schlecht.
Ja, aber gut.
Sie war nicht schlecht.
Das oben, was notwendig war. Und ja, dann waren es 24 Kinder und 8 Trainer oder 6 Trainer. Dann waren es ein Jahr später 60 Kinder im ersten Corona-Jahr, wo andere alles geschlossen haben und gesagt, nein, solange es irgendwie möglich ist. Wir haben Fieber gemessen, wir haben jeden Tag Corona-Test gemacht, wir haben jeden Tag Fiebertest gemacht. Wir haben Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, dass wir da eine Woche zusammenkriegen. Und auf einmal haben wir 2 gemacht, weil so viele Anmeldungen reinkommen. Waren wir 60 Kinder, haben wir die Anlage wechseln müssen. Jetzt haben wir in Leonding 120 Kinder. Und das, wir reden da aber von einfach wirklich nur Verein und ohne Mundpropaganda. Also da war keine Nachrichtenanzeige dabei, da war keine Social Media Werbung, da war kein, wir wollten einfach nur die Kinder bewegen. Und dann haben wir uns halt eben nach dem 3. Jahr zusammengesetzt und gesagt, okay, so jetzt sollte man das eigentlich am Plan einmal dahinter machen. Weil jetzt haben wir da 60 Kinder, jetzt haben wir da 10 Trainer. Und dann sind wir wirklich, die Sportarten abgeklappert. Wir haben jetzt vom Linzer G-Handball Handballtrainer. Wir haben jetzt vom American Football von den Steel Sharks einen Trainer. Wir haben vom die Martina Lackner-Keil vom Baseball, Damen-National im Baseball und Baseballverein in Oberösterreich Trainerin. Wir haben natürlich Tennis, Fußball, Beachvolleyball, alles Mögliche dabei. Paddeltennis ist auf der Anlage möglich, was cool ist, was die Kinder richtig lieben. Ja. Wir das haben
Sport hat,
genau. Sagen. Wir haben einen Judo-Trainer dabei und dann hat sich was entwickelt, worauf ich sehr stolz bin. Und das sind so unsere Spezialeinheiten. Also im ersten Jahr, wo der Judo-Trainer da war, hat er gesagt, hey, sollen wir Selbstverteidigung auch machen? Und ich so, natürlich, bitte, unbedingt. Das ist so gut angekommen, zu mir sind mehrere Eltern kommen und sagen, hey, das Coolste war im 3. Jahr, hey, wir haben einen Selbstverteidigungskurs. Und ich will, dass meine Tochter und mein Bruder, die lernen da Stopp, Nein, klares Handzeichen, und wenn sie hertreten müssen, wenn wir handgleich einmal zwischen die Beine haben. Ja. Und das haben die da gelernt. Das war den Eltern wichtig. Dann haben wir eine Mentaltrainerin für Kinder, die so Kinderkurse anbietet. Löwenmut heißt das. Die Daniela, die wirklich einmal auch Umgang mit Gefühlen, mit Wut, mit Gedanken. Was sind Gedanken? Was sind Gefühle? Einmal den Kindern noch erklären. Sagen, man darf auch mal reinfühlen, man darf mal wütend sein. Dann haben wir einen Erste-Hilfe-Kurs, der sehr, sehr cool ist. Wir haben einige Sanitäter unter unseren Trainern, Sportstudenten und Sanitäter, die einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Und dann wir fragen immer nach, was das Wochenhighlight war, und da erwarten wir uns halt immer die Abschlussspiele oder irgendwas. Und 2 Kinder sind herkommen, oder 2 Eltern im Endeffekt sind herkommen und sagen, ja, das Camp war super, aber das Tollste ist, mein Kind ist heimgekommen und hat mir 1 Stunde lang meinen Arm verbunden. So, naja, es war halt jetzt, wie es geht. Ja. Und dann haben wir noch der Thomas Dürhammer macht das, der Nutrition Coach vom LASK.
Der ist übrigens beim OEN Gesundheitspodcast.
Sehr gut, demnächst, der Mann weiß, von was er redet, und den kenne ich jetzt schon sicher ein Jahrzehnt, weil er ist Schwimmer und er ist ein guter Freund von meinem besten Freund, von Nico Dietrich. Und
der mit dir das Ganze aufgezogen hat.
Und er ist nicht nur ein klasse Kerl, der Thomas, der weiß auch, von was er redet. Und da kann ich echt, der macht auch Fortbildungen, bietet an und Vorträge und also alles da, wo er dabei ist und ihr was über Ernährung und Gesundheit wissen wollt, fragt ihn, geht hin zu ihm. Also ist nicht ohne Grund beim LASK zuständig für sämtliche Mahlzeiten.
Großartig. Jetzt haben wir schon viel gehört, was eure Camps anbieten. Die wichtigste Frage ist aber, gibt es eigentlich noch freie Plätze für heuer?
Ja, es gibt noch rund 30, 40 freie Plätze, also 15 pro Woche ungefähr haben wir noch frei. Wir haben schon 120 Anmeldungen, also ein bisschen mehr. Es sind wieder ein paar reinkommen die Woche. Ja, also es ist beliebt. Das, was schön ist, ist, dass die meisten Kinder, die einmal da waren, dass die wiederkommen wollen, weil sie merken, sie haben einen Spaß, sie haben eine Freude und sie machen einfach auch Sportarten, die sie sonst niederzukommen.
Was kostet? Das ist meistens ja.
Das ist der Triggerpunkt und genau. Das ist auch noch das 300 Euro, kostet die Woche ungefähr 317.
Wobei man sagen muss, ich habe das ein bisschen vorrecherchiert auf der Homepage, es ist ja doch relativ viel dabei.
Es ist, also du hast da Vollverpflegung natürlich, du hast Vormittag einen Snack, Mittagessen, Nachmittag einen Snack, du hast die Betreuung 40 Stunden, also du hast quasi einen Stundenpreis von 7,50 Euro, steht auf der Homepage, also pro Stunde kostet dich das quasi Betreuung 7 Euro. Das Hauptproblem, dadurch, dass wir so viele Trainer haben und die werden sowieso schon ehrenamtlich überall, also man verdient jetzt Handballtrainer beim Linz AG, Handball-Nachwuchstraining nicht unfassbar, du verdienst ja auch beim Eishockey als Nachwuchstrainer nicht unfassbar, du verdienst nirgendwo als Nachwuchstrainer wirklich ein Geld. Das heißt, die meisten machen das ehrenamtlich und wir haben uns gesagt, wir möchten, dass die Trainer, und da sind echt coole Trainer dabei, echt tolle Menschen, dass die auch was davon kriegen, das heißt, die kriegen auch alle ihr Geld und natürlich ändert sich das dann ab und ist zu teuer. Wir haben jetzt, wir sind auf der Sponsorensuche immer noch, damit wir das ein bisschen günstiger kriegen. Aber dadurch, dass ja sehr, sehr wenig Zeit eigentlich von unserem Leben, wie wir das organisieren, für das noch da ist, hat es derzeit den Preis.
Du warst bis im Vorjahr für die Junior Wings aktiv und für die Eishockey Akademie Oberösterreich zuletzt als Eishockeytrainer. Dann haben sich die Wege allerdings getrennt, doch etwas überraschend, muss man sagen. Inwiefern hat sich dein Leben danach verändert?
Nicht allzu viel. Also einerseits hat mir die Arbeit sehr viel Spaß gemacht. Aber sie war unfassbar zeitraubend. Also jeder weiß, der im Eishockey als Trainer beschäftigt ist, es gibt keine Wochenenden. Das heißt, Familienzeit war generell schon mal wenig und mit der Geburt meiner Tochter kam ja eigentlich auch die Auflösung vom Vertrag und das war perfekt, weil ich habe zum ersten Mal Zeit am Wochenende gehabt, zum ersten Mal Zeit für meine Familie. Jetzt auch mit dem Lehrerjob und nebenbei, ich habe Zeit wirklich dieses erste Jahr mit meiner Tochter zu genießen. Also ich bin eigentlich sehr, sehr froh über wieder mal, wo ich im ersten Moment gedacht habe, okay, warum jetzt, warum ich? Und ich habe aber in dem Moment schon gewusst, und das habe ich zu Irene gesagt, wie ich die Info aus der Zeitung gelesen habe, dass ich entlassen wäre, kam ja aus der Zeitung diese Information. Habe ich auch gewusst trotzdem, hey, es ist gut so. Es hat sicher mehr Vorteile als Nachteile, weil ich sage mal so, ich würde mich selbst nie aus dem Eishockey rausnehmen, aber wenn es andere Leute für mich machen, dann ist es so. Und am meisten hat mich eigentlich gerührt, dass die U20 die Spieler selber einen Brief aufgesetzt haben, wo sie nochmal erklärt haben eigentlich, was ich ihnen bedeutet oder wie sie sich menschlich, sportlich und vor allem auch menschlich in dem Jahr entwickelt haben und auch die Feedbacks und Gespräche der einzelnen Spieler und dann weiß ich auch, Es ist gut so. Also die Arbeit, die ich gemacht habe, ist einerseits bei den Eltern hoch angeschätzt in Linz, andererseits auch bei den Kindern und bei den jungen Erwachsenen hoch angeschätzt. Und das reicht mir. Also ich bin da im Frieden mit allem und ich bin dankbar, weil ich wirklich jetzt Zeit für meine Familie, für Kids mit Sports, für das Damen-National, wirklich für alles habe, wo ich auch dafür brenne. Und es macht mir Spaß derzeit.
Mit etwas Abstand, es ist jetzt doch ein Jahr ungefähr her, was funktioniert denn im Linzer Nachwuchs gut und woran muss man weiter arbeiten?
Was ich glaube, was gut ist, ist die, glaube ich, die Kommunikation teilweise untereinander. Also da auch der Bobby mit dem Flo, Akademie, Junior Wings, Steel Wings, dass die recht gut, glaube ich, funktioniert. Damals wieder viel AHL-Coach war, auch zu AHL und hinauf. Weiß jetzt nicht so, wie gut die Kommunikation ist mit dem Hoche. aber damals war die Kommunikation sehr gut, es hat sicher funktioniert. Was ich auch glaube, ist, was sehr gut funktioniert, was der Bobby auch richtig gut macht, ist die Ausnutzung der Eiszeiten. Es sind begrenzte Eiszeiten vorhanden und da schaffen es der Flo und der Bobby wirklich, diese Eiszeiten aufs Maximale rauszuholen, dass die Kinder teilweise wirklich 4 bis 5 Stunden in der Woche im Eis stehen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Hat es früher nicht gegeben, hat es bei uns nicht gegeben. Gibt es auch in Wien, haben es 3-mal die Woche 50 Minuten oder 1 Stunde 10. Und bei uns haben wirklich die Kinder zwischen 8 und 14, 15, 16 die Möglichkeit, man, oben hat es jeder, aber bis zu 15 die Möglichkeit, 4 bis 5 Mal in der Woche im Eis zu stehen. Und das, also da auch wieder die Gruppen einteilen, ja, da war ich immer schon, glaube ich, auch sportlicher zu 99% hinterm Bobby und das machen uns sehr, sehr gut, wie viel Eiszeit wir da bekommen aus dem, was möglich ist.
Woran müssen Sie arbeiten?
Ich glaube, und da habe ich letztens auch ein wirklich sehr, sehr super Gespräch mit Bobby gehabt, ein konstruktives, das weiß er auch, glaube ich, dass wir vielleicht 1, 2 Trainer brauchen, die wirklich im Detail mit den Kindern ins Detail hineingehen. Also die wirklich auch aufs Detail schauen. Ich nehme jetzt nur ein kleines Beispiel raus. Der Bobby ist ja TBD, also quasi U15, U13, U11 ist er überall dabei und fehlt natürlich ab und zu wo. Und wenn halt bei der U15 fehlt, ich liebe ihn Stano, ist ein super Mensch. Aber mein Bub hat ihn am besten Beispiel viel nach Klagenfurt auch Feedback an dem Wochenende gekriegt. Und da braucht es halt, wenn dann hast du St. Pölten daneben, da steht der Chris Harand und der Patrick Harand oder der Jojo Leitner oben und da jedes Mal, wenn da einer rausgeht, kriegt er Feedback. Beim Welser, da hat mein Bruder jetzt bei Salzburg ein Turnier gespielt, wenn der rausgeht, er kriegt vom Welser Feedback. Und da glaube ich, dass die Kinder viel mehr kleine Feedbacks, Inputs, nicht die ganze Zeit sagen, was sie machen sollen, aber wirklich, wie kann man Situationen lösen, Fragen stellen, hey, wie hättest du das besser lösen können, hey, was war in der Situation gerade falsch oder was war gut, was können wir lernen fürs nächste Mal, wirklich viel mehr reden, auch am Eis, was ich beim Training sehe, dass man mit den Kindern wirklich oft redet und konstruktiv, also ja, das glaube ich, kann man verbessern.
Du bist diplomierter Fitness-, Ernährungs- und Mentaltrainer. Eine Ausbildung, die dir bis heute hilft, denn du hast das Training mit Kindern zu deinem Job gemacht und bist hauptberuflich an einer Schule engagiert. Stimmt das so in dieser Form?
Das stimmt so. Also einerseits natürlich Lehrer, andererseits kommt jetzt auch dann raus, 92 Sports, quasi selbstständig als Trainer. Was mir zum Beispiel sehr Freude macht, habe ich in letzter Zeit mal gemacht, ist Jugendliche zwischen 14, 15, 16, die noch nie eine Kraftkammer gesehen haben, die glauben, die gehen jetzt in die Kraftkammer und pumpen sich auf, einmal wirklich ein Verständnis zu zeigen, was kann man in einer Kraftkammer machen, was sollte man machen und auch dem Ego eines Jugendlichen zu sagen, das allerletzte, was wichtig ist, sind, wie viel Gewicht du da oben hast, sondern wie deine Körperhaltung ist, wie deine Schultern sind, wie der Bauch angespannt ist, wie deine Beinachsen sind. Da wirklich ein Fokus auf die richtige Bewegungsausführung. Ich habe heute, kann ich dir nachher zeigen, wieder Videos kriegt von einem 14-Jährigen, der gerade zum ersten Mal in die Kraftkammer geht, wo ich sage, hey, schau mal, du hast da keine Grundspannung, schau mal, du hast da schiefe Beinachse, der will Basketballer werden und hat bei seinem Sprungwurf gegen die HRX-Achsen. Naja, dann müssen wir dann arbeiten, weil sonst hast du in ein paar Jahren ein Problem für sie gehabt habe. Und da merke ich, da schaffe ich einen Mehrwert und sage, okay, soll es überall geben, dass wenn Jugendliche wirklich ins Fitnessstudio gehen, dass die natürlich eine perfekte Anweisung kriegen.
Und das vermittelst du auch im Turnunterricht in der Schule, oder?
Natürlich, also das ist das Coole, du kannst im Turnunterricht wirklich von A bis Z, also mein Ziel ist, wenn einer 4 Jahre, 3, 4 Jahre bei mir ist, erstens, sie können alle eine Kniebeuge, weil wenn du als Jugendlicher bis 14 eine Kniebeuge gut kannst, dann hast du eine bewegliche Hüfte. Also ich mache mit denen teilweise Yoga, teilweise Beweglichkeitstraining für die Hüfte, teilweise Stabi-Training. Also manche meinen, ich bin schlimmer als manche Fußballtrainer oder so, weil ich mache mit dem Turnunterricht auch einmal 8 Minuten Stabilisationstraining. Die Jungs wollen Fußball spielen, gut, dann gibt es 8 Minuten Stabi, dann gibt es 8 Minuten Beweglichkeit und dann dürfen es 15 Minuten Fußball spielen. Das ist ein Geben und Nehmen.
Du bist dem Eishockeysport, du hast es schon angesprochen, nicht abhanden gekommen. Du bist Mädchen für alles im Damen-Nationalteam.
Das ist übertrieben, aber ich habe meinen Beitrag.
Naja, Goalie-Coach, Video-Coach, Assistant-Coach, Ja, um den Zuhörern das Ganze etwas zu verdeutlichen, wie lässt sich denn das aktuelle österreichische Frauen-Eishockey international ungefähr einstufen? Wo sind wir denn da?
Wir sind von der Weltrangliste her ungefähr dort, wo die Männer sind. Ein bisschen drauf, ein bisschen drüber, ein bisschen runter. Also eigentlich jetzt gerade ein bisschen drüber, aber trotzdem zweitklassig, weil da bei den Damen erstklassig nur 10 Nationalmannschaften spielen, nur 10 Länder, und bei den Herren 16. Wir sind da immer auf Rang 12, 11, 13. Die Damen schaffen es leider seit Jahren hauchdünn an der AWM vorbeizuschrammen, beziehungsweise letztens bei der Olympia-Quali haben wir die Deutschen 3-0 besiegt und die haben nicht zur Olympia fahren können. Und dann haben wir es zusammengebracht, wirklich unglücklich, dadurch, dass eine Schiedsrichterin unsere Verteidigerin zusammenfährt, gegen Dänemark 1-0 verlieren und nicht zur Olympia zu kommen. Aber muss sagen, das ist echt, also ich habe das, so ehrlich muss ich sein, früher etwas belächelt. Ich bin mit einigen Damen aufgewachsen. Also ich bin mit der Terry Hornig, mit der Schwester von Peter Schneider, mit der Anna Schneider, mit der Vicky Hummel, Paula Macher, bin mit einigen, oder wie Gina Ernst, sagt vielleicht auch den einen oder anderen was, die Sängerin, aufgewachsen und habe das Damen-Eishockey dann eigentlich ein bisschen belächelt. Und erst, wie ich da wirklich jetzt reingewachsen bin, seit 5 Jahren, und dabei gibt es Frauen, die neben Job, neben Familie mit 2 Kindern auch noch 2-mal die Woche trainieren und am Wochenende Spiele spielen und dann zu WMs fahren, sich frei nehmen. Also wirklich auch ein Hut ab, was da eine Esther Kantor 20 Jahre lang geleistet hat, Entschuldigung, Verella hat geheiratet, oder die Eva Beiter, beziehungsweise auch, wenn es jetzt anschaut, wir haben mittlerweile richtige Stars, Damen, Eishockey-Stars in Österreich, also die Anna Meixner ist gerade ausgezeichnet worden in Schweden als MVP, das wirst jetzt auch nicht so nebenbei.
Das ist richtig.
Also das ist, und nicht nur, dass die eine unfassbar tolle Eishockeyspielerin ist, die ist auch ein unfassbar toller Mensch. Also gehört sicher zu den 5 besten Menschen, die ich kenne auf dem Planeten. Und da macht es einfach Freude, die zu coachen, denen noch 2, 3 Tipps zu geben, hey, zu sagen, hey, so sehe ich das Ganze, was ist deine Meinung? Du hast ja Theresa Schafzahl, die in Vermont sämtliche Rekorde zerschossen hat in der NCAA, die jetzt einen wirklich gut dotierten Vertrag in der Profiliga in der BHSF bekommen hat, drüben. Du hast die Antonia Matzka, Verteidigerin, die auch drüben spielt.
Schwester von Moritz Matzka.
Genau, auch ein Linz-Bezug. Und dann haben wir haben Mädels in Yale. Die Anja Drummer hat jahrelang in Linz gespielt für Nachwuchs, genau. Ist jetzt in Yale, in Princeton, nächstes Jahr die Emma Hofbauer. Das heißt, also wir haben da echt eine gute Anzahl an Mädels, die wirklich gut ist. Also wir haben jetzt wirklich auch eine Torfrau, die in Schweden spielt, mit der Selma Lagin, die dort Playoff richtig erfolgreich war und jetzt einen neuen Vertrag bekommen hat.
Und Schweden ist auch im Damen-Eishockey, glaube ich, muss man sagen, genauso wie den, genau. wie bei den Herren wahrscheinlich das europäische also Land.
Die haben die Finale mit der Maxi, haben es die Finale vor ausverkauften 5000 Leuten gespielt. Also da geht's zu. Das hat schon einen anderen Stellenwert da drüben. Oder da oben, in dem Sinn. Nein, ich glaube, dass mit der Mannschaft in den nächsten 3, 4 Jahren, wenn das Glück irgendwann zurückkommt, was die letzten 5, 10 Jahre nicht da war, dass das sehr viel, es ist sicher eine Olympiateilnahme möglich, es ist sicher eine AWM möglich. Ja, das heißt zusammenraufen und hart arbeiten dafür. Aber ja.
Wann wirst du denn das Nationalteam, das Damen-Nationalteam, das nächste Mal verstärken?
In 3 Tagen. Am Donnerstag.
Wo geht's dann hin?
Es geht nach Maria Alm, unsere Offseason. Da haben wir unser Fitnesscamp. Da heißt es quasi off-ice-mäßig schwitzen und schinden. Weil, vor allem heuer doppelt, weil gleich einen Monat später haben wir Vorbereitung in Ferlach, Mitte Juni. Und dann im August haben wir 6 Tage in Österreich. Und dann geht's von 12. bis 28. August nach China, nach Shenzhen.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, genau.
Und ich bin echt gespannt. Ich habe mich jetzt ein bisschen über Shenzhen informiert. Neben Hongkong quasi ja eine 12 bis 18 Millionen Einwohnerstadt ist das Silicon Valley auf China. Hightech ohne Ende. Dort wird alles, was in China Tech ist, kommt nach Shenzhen und das Damen-Nationalteam. Und ja, wir spielen dort in Arenen. Die kleine hat 13.000 Zuseher. Die mittlere 18 und die große 20. Also in irgendeiner von denen werden wir spielen. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass die Chinesen KWM zu sich holen und dann niemanden in die Stadien einsetzen werden.
Wie unterscheidet sich die Arbeit beim Frauennationalteam zu jener mit Kindern oder jungen Männern?
Für mich lustigerweise nicht viel. Also natürlich kommunizieren die Mädels wesentlich mehr als die Jungs. So ehrlich muss man auch sein. Was dann einerseits wirklich gut ist, weil du auch mehr Feedback bekommst. Du kriegst auch mehr Kritik. Die wird auch schneller gesagt, was sie nerven, auch an dir selber, was okay ist, aber ich bin offen für Kritik. Andererseits fragen sie auch viel mehr. Da sind die Jungs mehr eingekehrt bei sich. Also da würde ich sagen, sie sind coachable. Definitiv, ja, beide viel Gaudi am Eishockey, viel Spaß, viel Energie. Also zu Jugendlichen, zu Jungs, wir haben ja auch mit Damen National gegen die U17 von der Akademie, U18 von der Akademie gespielt in der letztjährigen Vorbereitung.
Genau darauf wollte ich eigentlich.
So viel ist nicht um. Vom Coaching-Point her. Natürlich ist das Spiel ein anderes. Also du hast keinen Körperkontakt, du hast taktische Komponenten. Also in der Jugendarbeit, die hast du in einer U18, U17 nicht. Also da hast du wirklich, und das ist auch das, was die Jungs überrascht haben, warum es dann auch verloren haben, 3-2. Um das vorwegzunehmen. Die waren überrascht, wie taktisch konsequent, wie gut das Angling ist, wie gut Stick und Puck ist. Diese Basics, was du eigentlich in einer U14, U10, U11, U12, U14 lernst, müssen die Mädels halt perfektionieren, weil sie können da einfach den Gegner niederchecken. Das geht in Schweden, weil die schwedische Liga spielt mittlerweile mit Körperkontakt.
Wirklich?
Ja, die spielen mit Körperkontakt. Und wenn du dir USA gegen Kanada anschaust, spielen die auch mit Hits komplett. Und auch, also nicht nur bei Freundschaftsspielen oder internen Spielen, das Kanada, USA veranstaltet, sondern auch bei der WM. Sie lassen es durchgehen. Leider ist es so, dass es also international noch oder generell noch vor allem ein Eishockey ohne Körperkontakt ist, wobei ich auch glaube, dass sich das ändern wird in den nächsten Jahren. Aber zu der Frage zurückzukommen, es ist kein großer Unterschied zwischen einer U18 und einem Damen-Nationalteam.
Aber dieses Trainingsspiel gegen die Eishockey-Akademie Oberösterreich, ja. Das kann doch nur auf deinem Mist gewachsen sein.
Natürlich oder? Ist es auf meinem Mist gewachsen. Die haben gefragt, wo wir das Camp machen. Ich habe gesagt, bitte in Linz, weil dann bin ich in meinem Metier. Dann haben wir Gegner gesucht und es hat sich leider gar kein Gegner gefunden für die Damen. Dann haben am Samstagabend hat es dann eine ungarische Auswahl gegeben mit Säbelspielerinnen, also mit Amerikanerinnen aus der Liga und Ungarinnen, guten. Und am zweiten Tag haben wir noch einen Gegner gebraucht. Ich habe gesagt, okay, wenn wir keinen finden, dann stelle ich aus der Akademie und der Flo, der war ja damals auch noch Trainer, der Hayek Flo.
Genau.
Dann stellen wir eine Mannschaft zusammen von den Jungs, wo wir wissen, da fährt keiner der Frau in einer Frau ins Leben, also die in Hausverstand dann dabei haben. Weil es gibt natürlich immer ein, zwei Verrückte, die alles in Grund und Boden fahren. Die haben wir natürlich nicht mitgenommen für die Akademie. Aber ja, das ist auf meinem. Aber mich hat es auch wirklich interessiert, muss ich ehrlich sagen. Weil natürlich alle gesagt haben, die Damen haben keine Chance gegen die Herren. Wo ich sage, natürlich, wenn du mit Körper spielst, haben sie auch keine Chance. Aber wenn du dieses Element rausnimmst, dann, weil vom Spielerischen her.
Die Burschen haben sich auch relativ schwer getan, haben 27 Strafminuten gehabt.
Ach so?
27-7.
Aber das ist, weil einer hat auf Spieldauer gekriegt. Ach so, einer oder okay. Spieldauer kriegt für was unglücklich, die sind zusammengefahren, da war kein Foul, die sind halt zusammengefahren und die Dame ist dann liegen geblieben und dadurch, dass wir gesagt haben, wir pfeifen rigoros, haben zu Schiris auch und haben gesagt, ja, dann nehmen wir halt raus, weil einfach nur das Vorsichtsmaßnahme, dass keiner mehr irgendwo reingebracht, weil die haben halt eben 7 Tage, 10 Tage später WM zum Spielen, da geht es nicht drum. Aber das war jetzt keine böse Szene, also deswegen, also die waren eher zu vorsichtig, also im ersten Drittel war es 2-0 für die Damen. Sie waren sehr zaghaft und vorsichtig. Wir sind in die erste Intermission rein, mit dem sagen, Burschen, wir spielen trotzdem nice, okay. Also wir brauchen jetzt nicht aufhören, den Körperkontakt zu suchen. Nur weil wir sagen, wir fahren keinen nieder, gibt keinen Open Ice-Hit, ja.
Und interessant auch, ich habe mir das, wie gesagt, ein bisschen so genau habe ich mir es dann nicht angeschaut mit Spieldauerstrafen oder so, aber ich habe auch gesehen, dass im Tor die Schwester von Patrick Söllinger gespielt hat. Ist es
ja
richtig?
Naja, aber bei der Akademie.
Bei der Akademie,
genau. Bei der Akademie hat die Janine gespielt und die Franziska. Natürlich haben wir gesagt, wir haben alle Mädels, die wir in der Akademie haben, haben wir gesagt, hey, ihr habt eine Chance, gegen das Nationalteam zu spielen, also bitte. Also wenn ihr wollt, waren alle dabei. Und natürlich auch die zwei haben sich die 30 Minuten geteilt.
Cool.
Ja, ich glaube, war für sie auch eine coole Erfahrung. Ja.
Ja. Eine coole Erfahrung, das lege ich dir jetzt in den Mund, wird wahrscheinlich auch gewesen sein, was letztes Jahr im Sommer passiert ist. Du hast privat, es ist ein privateres Thema natürlich jetzt, Kinder haben ja auch davor schon eine Rolle gespielt. Ja. Wie geht's denn dem Papa Thomas Dechel?
Dem Papa geht's, dem geht's gut soweit, weil die Kleine, die kommt nach mir und der Irene, also die sitzt keine 3 Sekunden still irgendwo, also es muss immer irgendwas geben, da ist Action, Action, Action. Ich habe unfassbar großen Respekt und würdig das, was meine Frau leistet, weil ich merke teilweise nach 2-3 Stunden mit ihr, puh, ja, da ist halt Feuer unterm Dach, die will halt immer Beschäftigung, Action, und meine Frau hat das nicht 2-3 Stunden, die hat das 10 Stunden täglich, 12 Stunden, 14 Stunden, geschweige denn auch nachts weniger Schlaf als ich, und ja, da ist die Bewunderung groß, was für eine tolle Frau, ja, sie ist und ich an der Seite habe und so großartig, wie die 2 älteren Jungs sind und ihr das Herz am richtigen Fleck haben, genauso, ja, wird die Kleine jetzt ihren Weg gehen.
Was würde die Irene jetzt sagen, wenn wir sie fragen? Über dich als Papa?
Einen fetten Grinser jetzt drauf und jetzt sagen, ja, gemütlich macht das ist. Ja, und recht hat. Ja. Aber das kannst du so mal selber fragen. Ja, das musst du selber fragen.
Werden wir machen. Eine Aufgabe habe ich trotzdem noch für dich. Wie traditionell gewohnt. Ich meine, gut, das ist jetzt ein bisschen her, weil die Meisterserie jetzt dazwischen war, da haben wir es nicht gemacht. Aber abschließen möchte ich das Gespräch mit deinen persönlichen Starting Six. Es geht um Spieler, mit denen du gespielt hast oder gegen die du gespielt hast. Und da würde ich jetzt 6 Spieler und vielleicht einen Trainer brauchen.
Trainer ist leicht. Das ist für mich der Kirk Fury, der jetzige U20-Nationaltrainer vom Team Österreich, ja, der KC Farmteam-Trainer, das ist für mich nicht nur ein unfassbarer Coach, sondern auch ein unfassbar toller Mensch. Also der ist menschlich für mich top. Ich freue mich jedes Mal, wenn er in Linz ist. Ich schaue jedes Mal, dass ich kommen und ihn treffen kann. Sein Bub, lustigerweise, ist ein 2-12er, genauso wie meiner. Das heißt, wir sehen uns da auch öfter und darüber freue ich mich sehr. Tolle Familie, tolle Frau, 2 Kinder, toller Mensch. Bin ich froh, kennengelernt zu haben. Spieler, auf jeden Fall einmal Patrick Harland, nächster toller Mensch. Ich mag gerade jetzt einen Trainerkurs auch gemacht, die A-Lizenz mit ihm. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Menschen, der einen Patrick kennt, in Kürtel, und der sich nicht mit dem gut versteht. Also der gehört für mich ganz hoch auf die Liste. Center ist für mich Brad McLean. Ich werde die Szene nie vergessen. Playoff Spiel 1, 2016, glaube ich, gegen Bozen. Starting Face-Off und der Hund gibt ihm einen Cross-Check auf die Brust, dass er ihn niederhaut, kommt auf die Bank und sagt, ja, Playoffs are here, Bobby. Und der war ein Sir für mich. Das ist genauso wie der Curtis Murphy. Also diese 2 Menschen hatten für mich eine Ausstrahlung. Da war immer alles ease, loose, aber trotzdem ein Fokus, trotzdem eine Seriosität. Und mit denen hast du auch übers Leben reden können. Die haben dich als Junge respektiert. Die haben natürlich gesagt, dass die sammeln die Scheiben ein und alles, aber die haben dir trotzdem eine Wertschätzung und einen Respekt gegenübergebracht, der nicht selbstverständlich war. Und ist für Leute, die in der NHL gespielt haben oder jetzt wieder eine NHL coachen teilweise. Also die 2 gehören auf jeden Fall dazu. Dormann, weil du fragst, Halleluja.
Ja, das ist die interessanteste Position.
Mit denen ich gespielt habe. Oder
du kannst die ja selber aufstellen.
Nein, ich ganz sicher nicht selber, aber ich bin da weit weg. Aber als dritten Stürmer, wenn wir schon in Kürtel haben, auf der Seite, dann einen Brad McLean, haben wir noch einen Brian Lebler, weil dem sein Schuss, bin ich heute noch froh, wenn er mich im Training nicht getroffen hat. So ehrlich muss man sein. Also den habe ich letztens zum Damen-Nationalteam eingeladen, zum Schießen übrigens, mit dem Christian Schwarzbauer. Okay. Es war auch interessant, dass der mal auf die Mädels geschossen hat. Aber auch er war überrascht, dass die Damen schon richtig gut Eishockey spielen können. Oder zumindest die Torfrauen, ja. Die, was er jetzt mitbekommen hat.
Nicht schlecht. Da gehört was dazu.
Ja, also da haben wir schon ein paar Pucks gehalten. Aber wenn du am Schuss von Brand Labeler haltest aus nächster Nähe, dann muss er die ja anschießen, weil reagieren geht da eh nicht mehr. Ja. Dann haben wir einen Curtis Murphy in der Verteidigung, so, dann haben wir noch einen zweiten Verteidiger und dann haben wir noch einen Dormann. Puh. Probieren wir mal einen zweiten Verteidiger herzukriegen, mit dem ich jemals zusammengespielt habe. Das gehe ich gerade durch. Weil er bekannt ist und weil er immer Lächeln hat, weil er einen geilen Flair hat, nehme ich jetzt einfach mal in Ramon Schnetzer. Denn damit können die Linzer was anfangen, ist ein cooler Typ, den wünsche ich ihn, ich sage jetzt nicht wo, dort wo er halt hingeht, in die Schweiz, noch sehr, sehr viel Spaß und Freude. Hoffe, er macht seinen Weg, hoffe, er glaubt weiter an sich, weil hart arbeiten tut er eh. Ja. Und jetzt zum letzten und schwersten Thema, wen stelle in das Tor? Also ich hätte jetzt natürlich gesagt Patrick Roy, weil das war mein Idol, mein Vorbild, Nummer 33, ja. Colorado Avalanche.
Ich bezweifle allerdings, dass du mit dem zusammengespielt hast.
Ach, aber jetzt habe ich was. Philipp Grubauer.
Blödsinn.
Nein, nicht Blödsinn.
U20.
Nein, aber ich war mit dem eine Woche lang zusammen beim Camp.
Der spielt aktuell?
Aktuell, Game 7, heute Nacht. Ich werde vielleicht aufstehen mit Seattle gegen Dallas.
Bist du in Kontakt mit ihm?
Nein. Nein, wir waren danach ein bisschen im Kontakt, gratuliert. Ich habe ihn kennengelernt, da hat er gerade seine erste große Saison gehabt. Und da hat er mal erklärt, er hat in den, oder große Saison, da hat er gerade die ersten 10, 20 Spiele bei Washington gehabt. Und da hat er mal erklärt, wie das ganze Business da drüben so abläuft. Und auch, weil er war auch mein Roommate. Das war echt cool, weil man so haben wir nicht. Einerseits zu sehen, wie er sich im Eis bewegt, war unglaublich. Also, das war für mich surreal. Also, wir haben einfach nur T-Pushes von der Torlinie zur Blauen gemacht und er hat mir einfach, ja, also ich war noch nicht mal bei der Mitte, war er fertig. Und ich, also, ja, ich war jetzt nicht der Schnellste. Aber so langsam war jetzt auch nicht. Und das zu sehen, mal zu sehen, okay, der ist einfach, also das sind Welten, also das sind nicht Kleinigkeiten, das sind einfach Welten dazwischen. Das war für mich einmal Erfahrung. Zweitens auch, wie er geredet hat. Der war der Letzte, der sich beim Buffet angestellt hat. Der war sympathisch. Der hat keine Star-Allianz. Der war down to earth. Kommt da aus Bayern. Aus
Rosenheim, glaube ich.
Rosenheim. Beide Beine im Leben. Ja, und wie er auch auf NHL erzählt hat, vom Call-Up, dass er quasi in die 3 Wochen, wo er oben war, mehr verdient hat als in den 9 Monaten, wo er in der AHL war. Anschlussverträge, Agenten, der hat mir dann Einblick gegeben in die Szene, das war echt cool, echt, echt toll und dem wünsche ich, drücke ich natürlich dem, seitdem die Daumen, war geil, wie er den Stanley Cup gewonnen hat, auch wenn es mit Braden Holtby war und er quasi nur 2 Spiele gegen Columbus gespielt hat, aber
der Pokal ist nach Deutschland gekommen.
Der Pokal ist wegen ihm nach Deutschland gekommen und wenn's, wer weiß, heute Nacht, wenn sie das gewinnen, wo er heuer hingeht.
Großartig. Haben wir jetzt alle besetzt?
Ja. Jetzt haben wir alles besetzt. Jetzt haben wir, alles besetzt. Wir haben 2 Verteidiger.
Ja, stimmt.
Aber die würde ich gerne mal zusammenspielen sehen. Ein Grupp im Tor, ein Schnetzer mit dem Curtis Murphys und dann ein McLean, Lebler und Kurt Harrand. Würde ich schon gerne mal sehen. Und ja. Ein Kirk, der das coacht.
Ja, Kurt Harrand, ein Patrick Harrand.
Natürlich Patrick Harrand.
Aber Kurtl ist der Spitzname wegen dem Papa,
ja, genau.
Oder?
Ja, genau.
Ja. Gut. So, jetzt haben wir das auch geklärt. Wir sind am Episodenende angekommen. Mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen als danke für deine Zeit, Thomas. Es war uns wie immer eine Freude. Ich hoffe, wir werden uns wieder mal bei der einen oder anderen Live-Ticker-Fahrt verabreden. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Die nächste Episode folgt in 2 Wochen. Jetzt geht's wieder durch, bis in die neue Saison. Ja, danke fürs Zuhören und Servus.
Baba.